ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD-Garten-Podcast-Folge. Heute geht es um ein sehr interessantes, aber irgendwie, ich finde, auch sehr witziges Thema. Und zwar um die Frage, wer hat mir denn da in den Garten gemacht? Ihr kennt vielleicht das lustige Kinderbuch mit dem Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde und der dann loszieht, um herauszufinden, wer das denn nun war. Und so ähnlich machen wir das heute hier auch. In meinem Garten finde ich nämlich auch immer mal den ein oder anderen Haufen und frage mich dann auch immer wieder, ja, wer war denn das jetzt? Wer hat mir denn da jetzt hier in den Garten gekackt? Und dazu habe ich mit etwas längerer Überredungszeit sozusagen Revierförsterin Uta Crispin in meinen Garten eingeladen. Hallo Uta, schön, dass du da bist.
Hallihallo.
So, wir reden heute also über die Exkremente der Tiere. Ich meine, du kennst dich ja als Försterin auch mit Wildtieren aus und demnach auch mit deren Exkrementen, oder?
Ja, so ein bisschen schon, logisch. Und wir sagen im Wald, oder die Jäger, die sagen, der hat da nicht hingekackt oder ich habe da was in Kackhaufen gefunden. Wir sagen immer Losung. Klingt hübsch, oder? Also wir finden sozusagen Losung im Wald oder eben auch im Garten.
Was heißt denn Losung? Warum sagt man das denn?
Na, das sind diese Jägerbegriffe, ne? Also wie heißt der Schwanz vom Hasen? Weißt du das?
Jägersprache
und so? Das ist die Blume. Es gibt so spezielle Jägerbegrifflichkeiten. Wie nennt man das? Die Weidmannssprache. Und junge Jäger, die werden dann natürlich immer darauf hingewiesen. Das heißt nicht die Augen, sondern das sind die Lichter oder die Läufe und nicht die Beine. Also es gibt so Begrifflichkeiten, da muss man drauf achten. Also Losung, wir gucken jetzt nach Losung, okay?
Wir sprechen über Losung, alles klar. Das hat nichts mit Auslosen zu tun. Also, aber okay. Vielleicht doch, wir lösen ein Rätsel, vielleicht auch so.
Genau.
Mein Garten liegt ja jetzt hier wirklich auch in Waldnähe am Stadtrand. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Wildtier mehr hier den Weg in meinen Garten findet als in der Stadt. Aber könntest du mal so sagen, grob, welche Tiere da so in Frage kommen?
Naja, im Waldrandbereich oder manchmal eben auch bis in die Stadt kommen Rehe. Also Rehe sind auch da völlig schmerzfrei, ne? Die gehen entlang von irgendwelchen bewachsenen Wegen, Flussläufen, Wasserläufen, Bächen oder wie auch immer. Also da, wo so ein bisschen Deckung ist, da geht das Reh also bis, ja, im Zweifelsfall bis in die Stadt. Wildschweine immer da, wo es Futter gibt. Füchse immer da, wo es was zu fressen gibt. Ne? Kulturfolger nennt man das. Also da, wo Menschen sind, da, wo Abfälle sind, da kommen Füchse und Wildschweine sehr, sehr gerne hin. Berlin ist so ein Thema, ne? Wo die in die Gärten, in die Städte kommen. Da leben sehr, sehr viel Wildschweine. Das kann auch ein Problem werden. Ne? Bei den Füchsen ist es ähnlich. Also auch ganz viele Füchse zieht es in die Stadt. Marder sowieso. Ne? Waschbären natürlich auch. Ne? Die gehören hier nicht her, aber zieht es natürlich auch in die Stadt. Und Igel, was gibt es noch? Igel.
Eichhörnchen.
Eichhörnchen sind ungefährlich.
Die kacken auch.
Ja, die kacken auch. Natürlich, na klar. Also da, das ist spannend. Da kann man Vögelchen auch natürlich, ne, die, das sieht man so schön, wenn irgendwo ein Vogelnest oben drüber ist oder so im Sommer ja auch. Also da gibt's allerlei. Aber das ist alles ja schön. Schön, wenn die noch da sind, ne, und wenn das nicht Lebewesen leer ist.
Das stimmt. Also Vogelkacke kann ich total leicht unterscheiden. Klein und groß, je nach Größe auch des Vogels. Was ich aber auch schon im Garten gefunden habe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Hundehaufen war und auch ein Katzenhaufen. Also Katzen und Hunde finden ja irgendwie auch den Weg in den Garten. Fangen wir doch mal damit an. Katzenkot. Wie kann man das denn jetzt unterscheiden, zum Beispiel von einem Marderkot? Also kannst du das mal so ein bisschen eingrenzen, dass wenn ich so einen Haufen im Garten habe, dass du sagst, ja, da und daran kann man das erkennen.
Naja, die Katzen, die versuchen ja eigentlich, diesen Haufen zu verscharren. Das macht der Marder jetzt nicht, ne? Und was man beim Marder auch sehr häufig findet, sind natürlich so Frucht- oder Kernreste oder sowas. Und meiner Wahrnehmung nach auch die Farbe ist etwas anders. Und der Haufen des Marders ist auch kleiner. Also der ist länglich, der ist also für mich zumindest nicht so groß wie von einer Katze und ist eher dunkler und ist eher eben mit, also da findet man immer Kerne oder irgend sowas drin, weil die, oder so Fruchtreste, ja, das ist oftmals, sieht das so farbig aus wie Beeren, die man noch im Garten hängen hat oder sowas. Das finde ich ist so typisch beim Marder. Und die Katzen, die versuchen ja eigentlich, das immer irgendwie so ein bisschen zuzuscharren. Also die gehen auf ein Beet und geben sich Mühe, das irgendwie auch wegzubringen. bekommen. So wirkt es zumindest.
Das macht der Marder nicht. Und der verdaut sein Essen offensichtlich nicht. Also ich finde da noch Essenreste drin.
Genau, so sieht es aus. Richtig.
Okay, und wie unterscheidet sich der Kot oder die Losung vom Marder zum Fuchs?
Na, der Fuchs, der ist ja auch wieder ein viel größeres Tier als der Marder. Viel größer aus meiner Sicht. Ist ja auch so ein Thema mit diesem Fuchsbandwurm, ne? Also ist ja auch nochmal interessant für Gartenbesitzer, weil der Fuchsbandwurm, der ist ja auch nicht ganz unkritisch, wenn der in irgendwelchen Beeten rumkraucht, dieser Fuchs, und dann wären gegebenenfalls die Eier vom Fuchsbandwurm dran. Kann man auch ein bisschen dramatisieren, würde ich jetzt nicht machen. Aber also der soll halt stinken. Und das müsste man jetzt mal, das müsste man mal probieren. Also das müsste man mal anriechen. Also der Marderkot, die Marderlosung, stinkt meiner Wahrnehmung nach nicht und Fuchs riecht. Genau wie Katze ja auch riecht, ne? Und Katze ist eben, was ich sehe, immer heller als ein Fuchskot und stinkt extrem nach Katzenkot. Aber wie riecht Katzenkot? Sehr unangenehm. Wie auch wahrscheinlich Fuchskot. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie den Geruch von Fuchskot so richtig wahrgenommen. Ich weiß, wie Fuchs riecht. Also Fuchs riecht man auch. Also wenn der Fuchs irgendwo sich länger aufhält, genau wie man Schweine auch riecht, ne? Also man riecht sozusagen den Fuchs, weil er so einen eigenen, sehr intensiven Geruch eigentlich ausströmt. Wir haben vorhin schon mal über Waschbären gesprochen, die stinken ja oder riechen eben ja auch, ne? Und so ähnlich ist es mit dem Fuchs auch, den riecht man.
Genau, Waschbär weiß ich genau, wie der riecht. Hatte ich auch schon im Garten, das stinkt echt fürchterlich. Und du sagst, dass wenn das Tier, also der Fuchs und der Waschbär zum Beispiel, wenn die von sich aus so einen starken Eigengeruch haben, riecht auch der Kot danach. Also schon, kann man schon so sagen. Und Waschbärkot ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kleiner als Fuchs, weil Fuchs ja ein größeres Tier ist, macht also auch einen größeren Haufen.
Ja, also der Waschbärkot, der ist so kullrig, also der sieht anders aus. Der Fuchskot ist eher länglich und der Waschbärkot, der ist kullriger, wenn man das so sagen kann. Also der hat nicht diese längliche, schmalere Form wie der Fuchs, sondern eben ja, wie so ein Köttel, würde ich sagen. So, also von der Form her ein bisschen kuddeliger.
Und finden sich da auch Essenreste wie beim Marder, dass man da auch so, was weiß ich, der ist ja auch ein Allesfresser, dass da so Fellreste oder sowas drin ist?
Habe ich noch nicht so gesehen. Nee, also eher nicht. Der verdaut das wahrscheinlich mehr als der Fuchs, ne? Beim Fuchs sagt man ja, da sind so Reste drin, Knochensplitter und so weiter findet man. Also beim Waschbär eher nicht. Das ist eher verdaut. Wahrscheinlich liegt das an seinem Verdauungssystem.
Gut, also kann man die schon mal unterscheiden von der Größe, vom Gestank, je nachdem wie lange der Haufen schon im Garten liegt, kann man es vielleicht auch am Geruch rauskriegen. Okay, und eben an der Konsistenz beziehungsweise an den Inhalten, die man sehen kann. Du hast Wildschweine angesprochen. Wie kackt denn ein Wildschwein? Also ich glaube, wenn ich ein Wildschwein im Garten hätte, würde ich sehen, es würde mir vermutlich den ganzen Rasen umflügen. Aber wie sieht Wildschweinkot aus?
Also die Wildschweinhaufen, sage ich jetzt mal, die sind relativ groß und sind, also es sieht aus, als wären die so aus kleinen Kullern zusammengesetzt sozusagen. Also wenn man ein Reh hätte, ne, dann würde man einzelne Kullern finden. Und die liegen auch immer als lose Kullern im Wald. Und beim Wildschwein, ganz anderes Tier, da ist es, sieht aus wie aus einzelnen Kullern, aber zusammengefügt. Also die halten zusammen. Also wie so eine Wurst, die aus einzelnen Kullern besteht und relativ groß. Und die Rehlosung, das sind kleine Perlen, kann man so, die manchmal eben auch einzeln, die nebeneinander liegen, einzeln. Und das Wildschwein, das würdest du sehen, weil da brauchst du ein richtiges Loch im Zaun, dass das Wildschwein da auch durchkommt. Das kriegt es auch hin, das kann es auch selber machen, weil es ist ja ein großes Tier. Also wenn das Wildschwein Lust hat, in deinen Garten zu kommen, dann ist auch ein Lattenzaun keine Hürde. Oder auch ein Drahtzaun hebt so ein Schwein auch mal hoch. Und da das ja sehr viel Kraft hat, 100 Kilo, 80, 60, wie auch immer. Wildschwein kann ja auch weit über 100 Kilo wiegen, so ein erwachsener männlicher Keiler zum Beispiel. Dann macht er dir das also richtig kaputt und dann siehst du auch Spuren in deinem Garten. Also ein Wildschwein kann richtig Schaden machen. Da sollte man drauf achten, dass man versucht, seine Zäune oder da im Zweifelsfall auch einen Stromzaun legen oder so. Also ein Wildschwein hält man schwer auf. Ne? Und ein Reh, das ist auch interessant, wie flach sich Rehe manchmal machen können. Die kommen auch manchmal in die Gärten rein, weil sie sich eben unten drunter durchdrücken, so irgendwie. Ne? Das ist so eine Lücke von irgendeinem Hund, die mal entstanden ist. Da geht auch ein Reh sehr gerne rein. Und wenn du dann so einzelne Kullern siehst oder dass deine Tulpen oder deine Blumen abgefressen sind, dann weißt du, dass das ein Reh ist. Das macht jetzt ja auch der Waschbär nicht oder so. Ne? Die holen sich irgendwelche Früchte, Pflanzenreste schon, aber so Blumen abbeißen, das machen die eher nicht. Ne?
Und springt so ein Reh auch über einen Zaun schon?
Ja, also ein Zaun sollte schon 1,60 hoch sein, ansonsten springt das Reh da drüber. Ne? Es kann auch mal über einen Zaun springen, der noch höher ist, aber in der Regel, also 1,60 sagen wir im Wald. Ne? Die Zäune, wo wir sagen, die möchten Rehwild dicht sein, die sollen 1,60 hoch sein.
Okay, gut, also ich würde das Wildschwein erkennen am Schaden, den es anrichtet, da ist mir der Haufen dann, glaube ich, auch egal. Beim Reh, ja, wäre dann, wüsste ich jetzt nicht genau, welches Tier es sein könnte, was an meinen Blumen knabbert, aber dann könnte ich es auch an den Kötteln erkennen. Und du sagst, beim Reh ist es so ein bisschen einzeln. Ist es ähnlich wie beim Kaninchen, nur ein bisschen größer? Muss ich mir das so vorstellen?
Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Stimmt, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie beim Kaninchen, du hast recht. Da sind das ja auch so einzelne Kullerchen, richtig. Und wenn du Kaninchen im Garten hättest, das wäre auch blöd. Die kriegst du nämlich auch nicht los. Die buddeln sich ja in die Erde rein. Also die wohnen ja in Bauen und machen natürlich auch am Gemüse oder an deinen Pflanzen richtig Schaden. Ne? Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Aber das Kaninchen hat natürlich kleinere Kutteln und die sind auch eher rund. Und die vom Reh, vielleicht sind die auch eher oval. Also von der Größe her kann man es auf alle Fälle unterscheiden. Ne? Also die Kaninchen würdest du sehen, weil die dir Löcher in die Beete basteln würden. Also die wären erkennbar.
Die habe ich zum Glück nicht. Aber Uta, ich weiß, ich habe Igel im Garten und ich weiß auch, ich habe Marder im Garten. Die habe ich nämlich schon auf meiner Wildtierkamera eingefangen. Lass uns mal gucken. Ich habe hier noch so einen Haufen gefunden. Den wollte ich dir mal zeigen. Vielleicht kannst du mir sagen, was das ist. Das ist relativ klein. Ist hier hinten. Schau mal hier. Hier ist das Kleine.
Ja, also wie sieht das aus? Das ist eine kleine Wurst. Zwei. Also wahrscheinlich ist es doch eher der Igel. Also der hier noch rumläuft, weil es so warm war. Ich hätte jetzt gedacht, die Igel haben sich schon zurückgezogen. Aber es ist ja tatsächlich warm. Und es war auch noch nicht so richtig kalt. Also es kann gut sein, dass das der Igel war. Und der Marder sieht ähnlich aus, hätte ich jetzt gesagt, aber da haben wir jetzt überhaupt keine solchen Reste drin, wie ich die jetzt hier vermuten würde. Also das ist Igel, wir legen das jetzt fest.
Wir legen fest, das ist Igel, weil ich finde, das ist auch relativ klein. Ich habe noch einen anderen Haufen, den zeige ich dir gleich noch, den habe ich fotografiert. Da tippe ich eher auf Marder, ich als Nicht-Auskennerin, was das angeht, aber das ist so klein, das ist klein. Müsste ein kleiner Marder sein oder vielleicht ein Hermelin oder sowas?
Nee, das ist wahrscheinlich hier der Igel und wenn du hier in deinem Garten nicht umschaust, dann hast du hier nebenan einen wunderbaren Laubhaufen und so ein bisschen hier altes Holz. Das ist genau das, um Gottes Willen auch nicht wegräumen, genau das braucht der Igel. Und dann läuft er hier rum und ist eben noch mal zwischendurch auch munter gewesen. Da bin ich jetzt eigentlich relativ überzeugt, sage ich jetzt mal so. Das ist ein Igel.
Okay, ein Igelhaufen. Warte, dann zeige ich dir.
Der ist etwas größer.
Guck mal, das ist ein ganz schwarzer Haufen. Der war ungefähr, ich zeige es dir mal mit meinen Händen, ungefähr so groß. Was denkst du, was das ist? Ist das Marder?
Ja, das könnte der Marder gewesen sein. Also, da habt ihr Holunder oder sowas. War das im Herbst?
Oktober.
Das sieht so ein bisschen wie Holunderbeeren gefressen. So. Ach, und da hat man nochmal so einen Größenvergleich. Also, da würde ich meinen, das ist der Marder.
Und das Kleine hier, die kleinen schwarzen Würstchen, das ist doch bestimmt Igel.
Das ist auch wieder Igel. So sieht es aus. Genau.
Und dann hat mir ein Tier noch schön vor mein Beet gekackt, aufs Efeublatt. Ist auch ein schöner Vergleich. Würde ich jetzt auch auf Marder tippen. Was sagst du?
Ja. Also Marder müssten hier ja auch viele sein. Habt ihr was an Autos schon mal bemerkt oder sowas?
Ja, mehrere Schäden und ich habe sie auch gehört und wir haben sie auf den ganzen Wildtierkameras auch meine Nachbarn eingefangen.
Ja. Also Marder ist hier da und ist ja auch kein böses Tier. Also es ist natürlich ärgerlich, wenn der im Auto irgendwelche Schäden macht. Aber hier ist der Wald in der Nähe. Hier ist es ist ein wunderbares Biotop hier für diese Tiere. Da muss man sich arrangieren mit denen.
Machen wir. Was ist denn das? Das hat mir wurde mir ins Beet gekackt, dieser sehr kompakte Kackhaufen, finde ich. Ich würde jetzt ja sagen, wenn ich es nicht besser wüsste, aus wie ein Hundehaufen, oder könnte das dann Waschbär sein?
Da würde ich eher auf Waschbär tendieren. Also Hund eher nicht. Das sieht für mich wie Waschbär aus. Also so eine Kompaktheit, Hundehaufen erkennt man eigentlich. In Gartenanlagen werden die aber weggemacht bei euch hoffentlich, oder?
Ja, hoffentlich. Nur weiß ja nicht, ob sich mein Hund hier einfach so im Garten verirrt und durch den Zaun macht.
Nee. Also das, und wo war das bei dir direkt vom
Im Beet.
Im Beet? Nee, das ist Waschbär. Das ähnelt manchmal natürlich auch einem Hundehaufen, aber und diese Farbe, also das sieht für mich wie Waschbär aus.
Ja, ne? Finde ich auch.
Der hatte Zeit, der hat sich da in der...
Er hatte Zeit, er hat sich noch eine Zeitung mitgebracht.
Der saß da mitten in deinem Beet, du hast es nicht bemerkt, weil du nicht da warst. Also alles, ja, aber das ist doof, dass die da sind, so viel.
Genau, und da kommen wir nämlich jetzt zu der Frage, die sich jetzt irgendwie auch noch mit anschließt. Wie schlimm ist es, wenn mir jemand in den Garten kackt? So grundsätzlich würde ich ja sagen, ja, hier der kleine Igelhaufen, vor dem wir jetzt stehen, ist jetzt nicht weiter tragisch. Würde ich jetzt hier mal so wegkicken und dann wird's irgendwann, löst sich's auf. Aber wenn mir so ein Waschbär in den Garten macht, ins Beet auch noch, oder vielleicht auch so ein Fuchs, hat man ja eben mit dem Fuchsbandwurm, unschön. Sollte ich das dann vielleicht doch wegmachen?
Naja, wegmachen würde ich das auch, weil, also erstens, wenn man Kinder hat, du trittst da rein, also du holst dir das ja auch ins Haus und wie auch immer, also das muss man jetzt nicht haben. Wegmachen würde ich das persönlich auch. Es ist nichts Böses, das verrottet, das kommt weg, das bleibt ja da nicht ewig liegen, also die Natur regelt das ja auch von sich aus. Aber es ist natürlich nicht zu unterschätzen, das ist ein Abfallprodukt, ne? Und da können natürlich auch Keime drin sein, die für uns nicht unbedingt gut sind, ne? Und beim Fuchs haben wir es jetzt gerade gesagt, ja, also das bringt man natürlich gleich mit dem Fuchsbandwurm in Verbindung. Und man soll halt seinen Zaun dicht machen. Das ist das eine. Marderdicht kann man natürlich einen Zaun nicht machen. Das geht nicht. Fuchsdicht ist auch schwierig. Aber man kann es versuchen. Und wenn man es findet, dann soll man auch nicht in Panik verfallen. Dann macht man es einfach weg und beobachtet das Ganze. Also wartet mal auf einen Schneefall und guckt, ob man vielleicht mal eine Spur findet. Kann dann einfach nochmal nachvollziehen, wo kommt der jetzt eigentlich her? Lebt der Marder bei mir auf dem Dach? Habe ich da eine Lücke? Und wenn ich jetzt einen Waschbär hätte, dann sollte man ganz akribisch zunächst darauf achten, dass man keine Abfälle oder irgend sowas draußen liegen lässt, vielleicht den noch anfüttert mit irgendwas, weil er so niedlich ist. Also das sollte man tunlichst unterlassen. Und wenn man den richtig loswerden will, dann geht man mit der Jägerschaft in Verbindung und lässt eine Falle stellen, profimäßig. Also dass der in einer Lebendfalle dort einfach reingeht und dass sich dann die Jäger darum kümmern. Das ist die Version. Also sie gehören hier nicht her, sie werden bejagt, sie werden sehr intensiv bejagt und so traurig, wie das auch klingen mag, sie müssen hier reduziert werden. Also ich will jetzt ja gar nicht von Ausrotten sprechen oder sowas, aber sie gehören in diese Fauna hier nicht und machen immensen Schaden und deshalb werden sie eben bejagt und deshalb kann man sich da auch helfen lassen von einem Jäger und eine Falle stellen lassen.
Genau, zu dem Thema hatte ich auch schon eine heiß diskutierte Podcast-Folge gemacht, weil das Thema natürlich auch viele Tierschützer auf den Plan ruft. Bin ich selber, muss ich dazu sagen. Also das ist, in der Folge geht es einfach nur so ein bisschen um die Optionen, die man hat, damit leben oder was dagegen tun. Es ist beides irgendwie okay, aber für die Flora und Fauna ist es natürlich besser, weil, wie gesagt, hier nicht hergehört, dass man was dagegen unternimmt. Aber das ist ja jedem selber überlassen, da will ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie festlegen.
Nein, aber es wäre tunlichst schlecht oder zu unterlassen, den noch zu füttern. Also die Bedingungen für ihn einfach schwieriger machen. Ne? Also keine Essensreste liegen lassen, überlegen, ob der Kompost nicht geschlossen ist oder sowas in der Art. Ne? Das kann man ja gut machen.
Und wo würdest du, wenn du jetzt die Losung, also die Haufen da entfernen würdest, also ich würde jetzt erstmal Handschuhe nehmen, das fände ich jetzt wichtig und mache auf dem Kompost nicht, sondern Restmüll vielleicht und dann aus dem Garten raus?
Ja, so würde ich es auch machen. Auf den Rest, also Restmüll kann man ja auch noch in so eine Hundetüte packen, wenn man sowas hat, ne? Und dann einfach in den Müll verschlossen und weg. Auf dem Kompost eher nicht.
Okay, aber grundsätzlich, das würde ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen zusammenfassend zu unserer schönen Folge sagen, keine Panik auf der Titanic, wenn man jetzt hier irgendwie einen Kackhaufen in seinem Garten findet, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also wer einen Garten hat, das ist ja ein Draußenmensch. Der muss sich eigentlich freuen, da wohnt jemand, da ist noch jemand außer mir, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wer ist es jetzt eigentlich? Und dann gucken, kann man sich mit dem arrangieren? Der Marder zum Beispiel, ne, das ist ja so einer, den mögen viele wegen dieses Autoschadens, den er verursachen kann, nicht. Ne? Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der Marder macht, man nennt das irgendwie beuteneutrale Zone. Ne? Der reagiert ja nur dann, wenn er sozusagen den Geruch eines anderen Marders wahrnimmt. Dann tickt der da aus. Ne? Und das kann man ja so im Hinterkopf haben. Das ist doch spannend. Ne? Also dein eigener Marder macht bei dir im Auto keinen Schaden, aber gegebenenfalls bei mir. Weil ich jetzt den Geruch von meinem Marder mit zu dir gebracht habe. Eigentlich eine interessante Geschichte. Also man könnte versuchen, in sein Auto dann, es gibt irgendwelche Fiebsysteme oder man legt irgendwie einen Lappen rein, der nach irgendwas riecht, was der Marder nicht mag. Die waren genauso oder die sind länger da als wir, ne, auf diesem Erdball. Also wir müssen uns mit denen irgendwie arrangieren und vielleicht das auch interessant finden und dann gucken, wie kriege ich den jetzt los, wie mache ich ihm die Bedingungen nicht ganz so gut, aber trotzdem erstmal freuen. Und das ist kein Grund zur Panik, auf keinen Fall.
Sehr gut. Und über die Kackhaufen, die ich in meinem Garten fotografiert habe, könnt ihr euch informieren. Die findet ihr in den Shownotes, den Link dazu. Und ansonsten, Uta, kann man irgendwo nachgucken nach so Kackhaufen? Würdest du jetzt einfach sagen, Internet fragen? Oder gibt es irgendwas, was man sich besorgen kann, eine Broschüre oder sowas?
Es gibt so interessante Bücher eigentlich, zahlreiche, die sich tatsächlich mit diesen Häufchen beschäftigen. Und Internet hilft, Bücher helfen, also die Vielfalt, die es gibt, einfach nutzen und selber beobachten. Die Idee mit der Kamera ist auch hübsch, ne? Also die kann ich mir installieren, das kostet nicht viel. Und dann kann ich also selber auch nochmal nachschauen, wer läuft denn da des Nächtens bei mir durch den Garten. Das ist ja auch nochmal spannend. Und das hilft ja, also es macht einen nicht dümmer.
Genau, und man weiß Bescheid. Also ich finde es auch ganz hilfreich, diese Wildtierkamera zu sehen, wer kommt überhaupt in Frage. Und dann kannst du da das ein oder andere Häufchen nochmal nachschauen, um es einzugrenzen. Und ja, am Ende wegmachen, sagst du hier den Igelhaufen, lass mal, aber den Rest mache ich dann weg, wenn es im Beet ist auf jeden Fall.
Ja, im Beet würde ich das auch so tun und abwaschen tust du ja dein Gemüse wahrscheinlich sowieso. Also insofern besteht da auch keine Gefahr und die Bodenorganismen, die im Boden sind, also wenn du das in die Erde machst, dann ist das ja auch binnen kürzester Zeit gar nicht mehr da. Also die Bodenorganismen verarbeiten das ist weg.
Ich könnte es also auch vergraben.
Du könntest es natürlich auch vergraben. Die Natur regelt das. Das ist ganz, ganz schnell verschwunden.
Okay, wenn ich Angst vor Parasiten habe, dann räume ich es lieber in einer Hundetüte in Müll.
Richtig, genau. Da kann jeder auch für sich gucken, was er da besser findet.
Sehr schön, dann vielen, vielen Dank, um mit dir über dieses wunderschöne und sehr witzige Thema zu sprechen. Hab lieben Dank, Uta.
Sehr gerne.
Ja, dann werden wir mal gucken, werden wir uns mal auf Spurensuche begeben und schauen, wer bei uns im Garten so hingemacht hat. Die Fotos findet ihr im Beschreibungstext und dort ist auch noch ein anderer Link, und zwar der Link zur ARD Mediathek. Da kann ich euch eine dreiteilige Doku-Serie ans Herz legen, die heißt Expedition Skandinavien und ist ein Spezial der Bergfreundinnen. Den Podcast der Bergfreundinnen habe ich euch auch schon mal empfohlen. Und jetzt gibt es eine ganz tolle, spannende Doku-Serie, die ihr euch anschauen könnt. Die Bergfreundinnen waren nämlich unterwegs und haben sich auf ihr bisher kältestes Abenteuer begeben. Sie sind ohne Handyempfang durch verschneite Täler, über gefrorene Flüsse und sturmumtoste Hochebenen Nordskandinaviens gezogen, mit dem Ziel, vom schwedischen Fjell bis zum norwegischen Fjord vorzustoßen. Was sich nach einem Traum von arktischer Freiheit irgendwie so anhört, wurde aber schnell zur Herausforderung. Klirrende Kälte, Schneestürme, Erschöpfung, mentale Tiefpunkte und auch immer wieder Entscheidungen, die über ihr Weiterkommen bestimmt haben. Ja, doch zwischen Kälte, Konflikten und Grenzmomenten, da war auch stille Weite, Nordlichtmomente, Vertrauen, Freundschaft und das Gefühl, gemeinsam etwas zu schaffen. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für den nächsten Urlaub oder ihr erfreut euch einfach an der Winterkälte in Skandinavien. Auf die müssen wir hier noch ein bisschen warten.